Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Glänzende Wahlsiege, hohe Sympathiewerte, eine stabile Mehrheit. Innerhalb von wenigen Tagen sind Österreichs Bundeskanzler fast alle Säulen seiner Macht weggebrochen. Vorläufiger Höhepunkt heute. Sebastian Kurz stürzt über ein Misstrauensvotum der Opposition im Wiener Nationalrat. Das ist gleich unser erstes Thema. Dazu auch Einschätzungen vom Chefredakteur der österreichischen Wochenzeitung Falter, Florian Klenk. Mein Name ist Jasper Barenberg. Am Tag nach der Europawahl schauen wir außerdem nach Brüssel, wo sich neue Mehrheiten finden müssen, und nach Berlin, wo Andrea Nahles in der nächsten Woche schon in der SPD-Fraktion die Vertrauensfrage stellen will. Bei den Landtagswahlen in Bremen schließlich hat die SPD außerdem ihre Bastion an der Weser verloren. Auch dazu ausführliche Informationen in diesem Journal vor Mitternacht. Seit heute Nachmittag also ist Sebastian Kurz als Österreichs Kanzler Geschichte. Wie in den vergangenen Tagen ist es jetzt einmal mehr die Aufgabe von Staatspräsident Alexander Van der Bellen, den Übergang bis zu den vorgezogenen Neuwahlen im September zu organisieren. Noch am Abend hat er bekannt gegeben, wie es jetzt nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum weitergehen soll. Aus Wien berichtet für uns Clemens Fehrenkotte.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen trat gegen 21.30 Uhr vor die Mikrofone und erläuterte seinen Landsleuten, wie die nächsten Schritte nach dem Misstrauensvotum des Nationalrates gegen Sebastian Kurz und dessen Minderheitsregierung aussehen. Das sei kein alltäglicher Vorgang, in Österreich schon gar nicht, aber im Grunde genommen normal in einer Demokratie, sagte Van der Bellen.
Eine Mehrheit der gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter, eine Mehrheit der Abgeordneten im Parlament haben der Bundesregierung heute ihr Vertrauen entzogen. Daher werde ich morgen am späteren Vormittag, 11.30 Uhr ist geplant, entsprechend meinen Verpflichtungen nach Artikel 74 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes diese Bundesregierung des Amtes entheben.
Um die notwendige Zeit für die Vorstellung einer neuen Übergangsregierung zu erhalten, mache er zudem von seinem Verfassungsrecht Gebrauch, die alte Regierung nach deren Enthebung gleichzeitig mit der Fortführung der Amtsgeschäfte für einige Tage zu betreuen. Das sei eine Art Provisorium, bis eine Lösung gefunden sei, erläuterte der Bundespräsident in seiner etwa fünfminütigen Ansprache. Mit der Führung des Bundeskanzleramtes beauftragte Van der Bellen den bisherigen Vizebundeskanzler und Finanzminister Hartwig Löger, ÖVP. Erneut appellierte Van der Bellen an die Parteien, konstruktiv zusammenzuarbeiten, denn er werde nur dann eine Persönlichkeit mit der Führung der Übergangsregierung beauftragen, wenn zuvor sichergestellt sei, dass diese das Vertrauen oder zumindest die Duldung des Parlaments bis zu den Neuwahlen im September genieße. Seine Ansprache beendete der Bundespräsident mit den Sätzen:
Wie eingangs schon erwähnt, das ist kein alltäglicher, in Österreich schon gar nicht, ist kein alltäglicher Vorgang, was wir jetzt erleben, aber im Grunde genommen etwas Normales im Rahmen einer Demokratie, durchaus Übliches und Mögliches. Und was mich dabei beruhigt, ich habe es schon einmal sinngemäß gesagt, was mich dabei beruhigt, wir haben unsere elegante österreichische Bundesverfassung, die uns durch diese Tage leitet, und auf die Bundesverfassung ist Verlass. Einen schönen guten Abend noch.
Bereits unmittelbar nach der historischen Nationalratssitzung schalteten die politischen Parteien auf Wahlkampfmodus um. Eine Stunde nachdem das österreichische Parlament Sebastian Kurz mehrheitlich das Vertrauen entzogen hatte, trat der abgesetzte Kanzler in der Parteiakademie seiner Volkspartei vor jubelnden Anhängern auf.
Die Freiheitliche Partei hat sehr schnell eine neue Koalition gebildet, nämlich mit der Sozialdemokratie, geeint im Hass auf die Volkspartei und mit einem klaren Ziel, nämlich Kurz muss weg.
Rot-Blau, Sozialdemokraten und FPÖ hätten ihre Entscheidung getroffen. Bei den Neuwahlen im September werde in einer Demokratie das Volk entscheiden, so Sebastian Kurz. Die Vorsitzende der Sozialdemokraten, Pamela Rendi-Wagner, verteidigte sich gegen den Vorwurf, mit der gemeinsamen Stimmabgabe mit der rechten FPÖ eine Weichenstellung vorgenommen zu haben. In der Bevölkerung rief die Entscheidung der Sozialdemokraten, der FPÖ sowie der Liste Jetzt ein gemischtes Echo hervor, Sebastian Kurz und dessen Minderheitsregierung das Misstrauen ausgesprochen zu haben.
Da geht es nicht um Österreich, da geht es nicht um die Republik, da geht es leider um persönlich Beleidigkeiten, um Befindlichkeiten, das ist das Einzige, worum es geht. Und das ist eine Sauerei, dass so ist.
Ich bin der Meinung, es ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Es ist eine ganz schlechte Aktion, weil meiner Meinung nach hat der Bundeskanzler alles richtig gemacht.
Stimmen aus Wien, zusammengetragen von Clemens Fehrenkotte. Zum ersten Mal überhaupt stürzt also ein Bundeskanzler in Österreich über ein Misstrauensvotum. Ist das Attribut historisch in diesem Fall also angebracht? Das habe ich vor dieser Sendung Florian Klenk gefragt, den Chefredakteur der Wochenzeitung Falter.
Natürlich ist das eine historische Situation, dass der Nationalrat so mit so großer Mehrheit Sebastian Kurz das Misstrauen ausspricht. Sowas hat es noch nicht gegeben. Es herrscht jetzt keine Staatskrise in Österreich, die Republik steht noch. Der Bundespräsident wird jetzt eine Übergangsregierung gemeinsam mit SPÖ und FPÖ zusammenzimmern, die wahrscheinlich auch von der ÖVP in irgendeiner Weise gestützt wird. Und ich glaube, dass Sebastian Kurz am Ende dieser ganzen Geschichte massiv gestärkt wieder Bundeskanzler sein wird im Herbst.
Da würde ich gleich noch genauer mit Ihnen drüber sprechen, aber wenn wir noch einen Augenblick bei der SPÖ und bei der FPÖ bleiben, die sich gemeinsam gegen den Kanzler gestellt haben, war dieses gemeinsame Votum, war das zwingend zum Sturz des Kanzlers oder haben die Parteien, da gab es ja auch entsprechende Warnungen, auch vom Bundespräsidenten, die politische Krise jetzt fahrlässig verschärft?
Ich glaube nicht, dass wir eine Krise haben. Wir haben eine Ausnahmesituation. Wir haben eine Übergangsfrist bis zur nächsten Wahl. Bis gestern Abend hätte ich sozusagen als Beobachter auch gesagt, die SPÖ muss sozusagen Kanzler Kurz das Misstrauen aussprechen und die FPÖ wird es wohl tun, nachdem Kurz ja dem berühmten Innenminister Kickl das Misstrauen ausgesprochen hat. Gestern am Abend, finde ich, hat sich die Lage ein bisschen anders dargestellt. Sebastian Kurz war fulminanter Wahlsieger. Die SPÖ hatte ihr schlechtestes Wahlergebnis in der Geschichte, ein bundesweites Wahlergebnis. Und ich habe das Gefühl, wenn man die, zumindest wenn man die sozialen Medien durchforstet, dass Sebastian Kurz jetzt so eine jetzt erst recht Stimmung bedienen kann. Viele auch Sozialdemokraten kommentieren auf den Facebook-Seiten von Pamela Rendi-Wagner, dass das jetzt eigentlich das Zeichen eines schlechten Verlierertums ist und dass es letztlich nur der ÖVP nützen werde, wenn man Kurz, der so deutlich, dessen Partei so deutlich bestätigt wurde, jetzt abwählt oder das Misstrauen ausspricht. Ob das in zwei, drei Wochen auch noch so ist, wird man sehen. Der Hintergrund dieses Misstrauens war, dass die SPÖ nicht wollte, dass Sebastian Kurz sozusagen mit einer Alleinregierung, mit Experten, die zu einem doch großen Teil auch wieder der ÖVP zuzuordnen sind, dass er mit dieser Expertenregierung den ganzen Sommer über als Regierungschef die Schlagzeilen dominiert, dass er als Kanzler von einem internationalen Termin zum anderen eilt.
Dass er den Amtsbonus nutzen kann für den anstehenden Wahlkampf. Aber ist das ein ausreichendes Argument, um jetzt gemeinsame Sache mit der FPÖ beim Misstrauensantrag zu machen?
Naja, gemeinsame Sache. Sie haben mal eine gemeinsame Abstimmung gemacht. Es ist nicht so, dass SPÖ und FPÖ jetzt ein gemeinsames Projekt hätten. Und es ist auch nicht so, dass die SPÖ jetzt in irgendeiner Weise mit der Politik der FPÖ kokettieren würde. Sie haben sich jetzt geeinigt, dem Kanzler das Misstrauen auszusprechen, aus unterschiedlichen Gründen. Die FPÖ deshalb, weil sie Sebastian Kurz Machtrausch vorwirft und sagt, Kurz habe die Ibiza-Krise dafür genutzt, sich auch noch das Innenministerium anzueignen. Und die SPÖ spricht ihm das Misstrauen aus, weil sie ihm vorwirft, das Parlament zu ignorieren, Gesetze an anderen Abgeordneten vorbeizuspielen, sich nicht zu kümmern um die Spielregeln einer Konsensdemokratie, die Österreich so lange geprägt hat. Also die SPÖ hat, wenn man so will, eine lange Rechnung beglichen und die FPÖ hat eine sehr kurze und schmerzhafte Rechnung begriffen. Also sie hatten unterschiedliche Motive, aber das gleiche Ziel, nämlich Kurz den Amtsbonus zu nehmen, ihm den Dienstwagen zu nehmen, den Beraterstab aus dem Kanzleramt, also all das, was er sozusagen sehr gut auch einsetzt für seine persönliche Zwecke.
Und Sie haben es schon angesprochen, hinzu kommen ja sozusagen die frischen Wahlergebnisse von der Europawahl, wo die SPÖ eben ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren hat. Und Sebastian Kurz reagierte schon am Sonntag und sagt auch heute, am Ende entscheidet die Bevölkerung im September. Es gibt sowieso die vorgezogenen Neuwahlen im September. Das heißt, nach dem guten Abschneiden jetzt bei der europäischen Wahl, kann Kurz ganz gelassen abwarten jetzt?
Ich glaube schon, die SPÖ ist momentan in einer wirklich schweren Kommunikationskrise. Sie hat mit Pamela Rendi-Wagner eigentlich eine sehr kluge und auch ungewöhnliche Parteivorsitzende. Sie ist Ärztin, sie kommt aus einer Familie mit einer alleinerziehenden Mutter, sie hat sich nach oben gearbeitet, sie ist intelligent, sie hat eigentlich als Ministerin bella figura gemacht am politischen Parkett und findet sich aber jetzt in der Rolle der Kanzlerkandidatin der Sozialdemokratischen irgendwie nicht zurecht. Sie hat die letzten 10 Tage überhaupt nicht als ihr Momentum erkannt. Es hätte der Moment sein können, wo sie als Anführerin des linken Lagers auch die junge Bevölkerung begeistern könnte. Aber sie ist bei wichtigen Terminen nicht erschienen. Es gab am Heldenblatt zum Tag des Rücktritts von Vizekanzler Strache eine riesige Demonstration, die eine junge SPÖ-Europaabgeordnete organisiert hat. Pamela Rendi-Wagner war nicht dort. Sie hätte am Wochenende ein großes Interview machen können in der Kronenzeitung, die ja unter Druck kam von der FPÖ in diesem Ibiza-Video. Sie hat das Interview dort nicht gegeben, weil sie keine Zeit hatte. Sie hat immer wieder so strategische, auch handwerkliche Fehler gemacht. Selbst gestern am Abend, wie sie diesen Neuwahlantrag verkündet hat, hat sie das nicht in einer Pressekonferenz gemacht, so wie Kurz es getan hätte als Statement, sondern sie hat es im Interview mit Armin Wolf gemacht, der dann gleich mal 4, 5 harte Fragen nachgeschoben hat und gefragt hat, warum sie eigentlich nicht zurücktritt nach dem schlechtesten Wahlergebnis in der Zweiten Republik für die SPÖ.
Wie so die Art von Armin Wolf ist, aber was lässt das für den Wahlkampf erwarten? Konkurrenz kann dann die SPÖ überhaupt sein, vor einem sozusagen vorstellbaren Wahlsieg von Sebastian Kurz mit der ÖVP?
Die SPÖ wird es verflucht schwer haben. Die SPÖ hat bei der letzten Wahl noch unter Christian Kern sehr, sehr viele Stimmen aus dem grünen Lager an sich ziehen können. Die Grüne Partei war bei der letzten Wahl wahnsinnig zerstritten. Es gab den Abgeordneten Peter Pilz, der sich abgespalten hat, und die Grünen sind aus dem Nationalrat geflogen. Wenn man den Meinungsumfragen glauben darf, werden die Grünen wieder mit wehenden Fahnen in den Nationalrat einziehen. Viele Grünwähler, die rot gewählt haben, werden auch aus schlechtem Gewissen jetzt erst recht zurück zu den Grünen, so heißt der Wahlspruch, die Grünen wählen. Das heißt, die SPÖ wird hier verlieren. Sie wird auch gegenüber dem rechten Lager, das sie ja auch immer wieder gerne abdecken würde, wahrscheinlich nicht so dazu gewinnen, weil die FPÖ nicht so geschwächt ist, wie es die Kommentatoren zuerst geglaubt hätten. Heinz-Christian Strache wurde heute bekannt, hat so viele Vorzugsstimmen in der Europawahl bekommen, wo er nur symbolisch kandidiert hat, fast 40.000 Vorzugsstimmen, dass er ein Mandat im Europäischen Parlament übernehmen kann. Er hat auch schon verkündet, es annehmen zu wollen per Facebook-Posting. Das hat er dann wieder gelöscht. Also offensichtlich sind da Parteien, deren noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber die FPÖ liegt überhaupt nicht am Boden. Im Gegenteil, sie inszeniert sich als Opfer der Ibiza-Affäre. Sie sagt, es waren geheime, dunkle Kräfte an der Macht, vielleicht sogar ein von der ÖVP dominierter Geheimdienst BVD, den man ja aufräumen wollte. Also da wird jeden Tag eine neue Opferlegende gestrickt und die FPÖ-Wähler in ihren blauen Echokammern glauben das Geschichtel.
Ja, Herr Klenk, zum Schluss vielleicht noch zu den Kuriositäten müssen wir wohl, unter Kuriositäten müssen wir abbuchen, dass es jetzt also tatsächlich ein EU-Mandat für Heinz-Christian Strache gibt. Aber ist das auch sicher, würden Sie sagen, ein Bündnis der ÖVP noch einmal mit der FPÖ jetzt nach diesen Wahlen im September, wird es nicht geben?
Das würde ich so nicht sagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die FPÖ einerseits entweder mit den Neos, das sind die sozusagen die Liberalen, so eine bürgerlich-liberale Partei, eine sehr fortschrittliche Partei, koaliert, oder dass sie sich wieder mit der FPÖ koaliert unter Norbert Hofer, der jetzt schon so wie der Wolf bei den 7 Geißlein mit sanfter Stimme so tut, das würde in die Vergangenheit gar nichts angehen, und der jetzt sagt, man soll Parteispenden überhaupt verbieten, und der so wie im Präsidentschaftswahlkampf rhetorisch extrem geschult den sanften Rechtsliberalen mimt. Ich glaube, Sebastian Kurz wird sich nach der nächsten Wahl den Koalitionspartner aussuchen können. Er wird wahrscheinlich mit jeder Partei, vielleicht sogar mit den Grünen, eine Mehrheit bilden können. Nach heutigem Stande wird er der fulminante Wahlsieger sein. Seine Wählerschaft wird mobilisiert. Die Wähler, egal wo man hinhört, sagen, es ist eigentlich ungerecht, dass man ihn jetzt sozusagen hinausgeschmissen hat, weil er doch so erfolgreich ist. Also ich kann mir vorstellen, dass er da so ein jetzt erst Rechtgefühl mobilisiert und im Herbst, aber man wird sehen, was der Wahlkampf bringt, im Herbst, dass der große Sieger vom Platz gehen wird.
Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter. Vielen Dank für die Zeit und das Gespräch.
Dankeschön.
23 Uhr und 24 Minuten, Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal von Mitternacht. Von einer Schicksalswahl war vorher ja oft die Rede, mindestens aber von einer Richtungswahl. Und in der Tat, Die Populisten, die Nationalisten, die Kritiker oder Gegner der Europäischen Union haben zugelegt. Doch auch im nächsten EU-Parlament wird es eine klare pro-europäische Mehrheit geben. Allerdings, die beiden Platzhirsche unter den Parteifamilien, die Konservativen und die Sozialdemokraten, haben ihre bequeme Mehrheit verloren. Inmitten dieser neuen Unübersichtlichkeit wird jetzt vor allem eine Frage diskutiert. Kann das Parlament einen der Spitzenkandidaten aus ihren Reihen als EU-Kommissionspräsident durchsetzen? Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Am Tag nach der Europawahl scheinen nur zwei Gewissheiten zu bestehen. Die rechten Kräfte sind nicht ganz so stark geworden wie erwartet und die proeuropäischen Parteifamilien müssen zusammenrücken, wenn sie eine solide Mehrheit im Parlament bilden wollen. Manfred Weber, dem Spitzenkandidaten der stärksten Fraktion der christdemokratischen EVP, liegt viel daran, eine Allianz schnell zu schmieden, braucht er doch eine Mehrheit, um vom Parlament zum EU-Kommissionspräsidenten gewählt zu werden und ein starkes Signal an die Mitgliedstaaten zu senden, die ihn für diesen Posten vorschlagen müssen. Die Hand hat er jedenfalls schon in der Wahlnacht an Sozialdemokraten, Liberale und Grüne ausgestreckt. Aus Sicht des EVP-Vizepräsidenten Dara Murphy wird es darauf hinauslaufen, dass die EVP eine breite Koalition aufstellen muss. Bei einer Diskussionsrunde mit dem Magazin Politico sagte er heute: Wir sind verpflichtet, miteinander zu sprechen. Mit Blick auf das, was letzte Nacht gesagt wurde und mit Blick auf die Optionen, die auf dem Tisch liegen, müssen wir realistisch bleiben. Europa lässt sich nicht mit einer kleinen Mehrheit regieren. Gemeinsam mit Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen kommen die Christdemokraten auf etwa drei Viertel der 751 Sitze. Die Zusammenarbeit könnte durch eine Art Koalitionsvertrag besiegelt werden, in dem sich die Partner programmatisch wiederfinden. Und die könnten den Preis für eine Zusammenarbeit hochtreiben. Mindestlohn für die Sozialdemokraten, mehr Klimaschutz für die Grünen. Spitzenkandidatin Ska Keller.
Wir werden natürlich abwarten, was da Vorschläge geben könnte. Aber für uns ist klar, es geht um die Inhalte.
Dass Manfred Weber der natürliche Anwärter für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten ist und auch die Unterstützung der Staats- und Regierungschefs bekommen sollte, das sieht auch der Generalsekretär der EU-Kommission und Verfasser des entsprechenden Passus im Lissabon-Vertrag, Martin Selmayr, so.
At the end of the day, the Spitzenkandidaten has not been invented.
Letztlich ist das Spitzenkandidatenprinzip nicht von Leuten erfunden worden, die nichts mit den Staats- und Regierungschefs zu tun haben. Die sitzen im Raum, wenn jemand aufgestellt wird. Das ist der Fall bei Jean-Claude Juncker gewesen und das wird auch jetzt wieder so sein. Diese Lesart teilt man aber nicht überall im Rat. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht sich an das Spitzenkandidatenprinzip nicht gebunden. Die neue liberale ALDE-Fraktion, der sich seine Renaissance-Bewegung anschließen will, sieht keinen notwendigen Automatismus dafür. Warum? Das versuchte heute die liberale Verkehrskommissarin Violetta Bulc zu erläutern.
I am fully for Non-Spitzenkandidat, as we know it today.
Ich bin ganz gegen das Spitzenkandidatensystem, so wie wir es heute haben. Wir können darüber sprechen, aber ich möchte hervorheben, wie einzigartig die Architektur der EU mit ihren drei Säulen und der gemeinsamen gesetzgeberischen Kompetenz ist. Das ist die fortschrittlichste demokratische Struktur, die müssen wir schützen. Deswegen finde ich, muss der Rat weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Auf diese wichtige Rolle baut auch die dänische Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, die sich gute Chancen ausmalt, vom Rat zur Kommissionspräsidentin vorgeschlagen zu werden. In der Nacht bekräftigte sie nochmal ihren Anspruch auf das EU-Spitzenamt. Aber nicht nur Liberale sehen es als nicht in Stein gemeißelt an, dass Manfred Weber automatisch der nächste EU-Kommissionspräsident wird. Die Sozialdemokraten suchen nach Möglichkeiten, eine Koalition gegen Manfred Weber aufzubauen, gemeinsam mit Liberalen, Grünen und Linken, die allerdings auch zusammen knapp die einfache Mehrheit im Parlament verfehlt haben. An ihrem Spitzenkandidaten Frans Timmermans als nächsten EU-Kommissionspräsidenten halten sie weiter fest. Morgen besprechen die Fraktionsvorsitzenden des EU-Parlaments die Nachfolge von Juncker. Am Abend kommen dann die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen, um Konsequenzen aus der Wahl zu besprechen und die Nachfolge mehrerer EU-Spitzenämter zu diskutieren. Dazu zählen das des EU-Ratspräsidenten, der EU-Außenbeauftragten, des EU-Parlamentspräsidenten und auch des EZB-Chefs. EU-Ratspräsident Donald Tusk strebt an, bereits im Juni das Personalpaket geschnürt zu haben. Ob das klappt, ist zurzeit völlig offen. Die Suche nach den Nachfolgern gestaltet sich auch deswegen so schwierig, weil sie einer bestimmten Arithmetik folgt. Dabei kommt es unter anderem auf den richtigen Proporz der Parteifamilien, aber auch die geografische Herkunft der Kandidatinnen und Kandidaten an.
Paul Vorreiter berichtete. In Deutschland ist das Ergebnis der Europawahl nur für die Grünen ein Grund für ausgelassenen Jubel. Für die CDU dagegen ist es hart, für die SPD noch wesentlich härter. Schon vor dem absehbar schlechten Ergebnis war die Unruhe bei den Sozialdemokraten mit Händen zu greifen. Am Tag nach der Wahl kündigt Parteichefin Andrea Nahles an, dass sie schon nächste Woche über ihren Posten als Fraktionschefin abstimmen lassen will.
Also personelle Debatten halte ich jetzt zwar für nicht sinnvoll, aber da diese Aufforderung an mich ergangen ist als Fraktionsvorsitzende, würde ich sagen, dann schaffen wir Klarheit. Ich schlage deswegen den Gremien der Fraktion vor, dass wir die Fraktionsvorsitzwahlen, die eigentlich für Ende September geplant waren, jetzt vorziehen und dass wir die nächste Woche durchführen. Und dann sollen all diejenigen, die glauben, dass sie einen anderen Weg gehen wollen, sich aber auch dann hinstellen und sagen, ich kandidiere.
Andrea Nahles heute Abend im ZDF. Ganz offensichtlich will die SPD-Chefin kämpfen und zugleich die Debatte über ihre Person beenden. Ganz umschiffen aber kann sie die Diskussion nicht. Seit gestern Abend steht sie erkennbar unter Druck, wie Frank Capellan berichtet.
Gut geschlafen habe ich nicht, sagt die Vorsitzende von Partei und Fraktion. Erstmals hinter den Grünen auf Platz 3 gelandet. Das ist eine Zäsur für die Sozialdemokraten.
Die Verantwortung, die ich habe, die spüre ich, die will ich aber auch ausfüllen.
Von Rücktrittsgedanken keine Spur. Das hat sie bei den Beratungen der Parteispitze durchblicken lassen. Wer sie herausfordern will, soll das tun, aber nicht per Zeitungsinterview. Nahles will kämpfen und Verantwortung übernehmen, will auch Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ich stelle mich ganz bewusst in den Dienst dieser Partei.
Auch die CDU-Vorsitzende plant keine Veränderung in den Spitzenpositionen. Der Druck aber dürfte weiter wachsen, Führungsstärke zu beweisen, jetzt doch zur Kanzlerschaft zu greifen. Dass die Union in Sachsen und Brandenburg hinter der AfD gelandet ist, ist für die Konservativen ein Fanal.
Das ist ein Weckruf an die Politik, auch ein Auftrag jetzt zu handeln.
Meint Parteivize Armin Laschet, aber wie? Dass der Wahlkampf der Union wahrlich nicht rundgelaufen ist, räumt auch die Chefin ein. In der Diskussion über die Upload-Filter machten sich die Christdemokraten unbeliebt. Mit Blick auf die Klimaproteste redeten sie vor allem über Schulschwänzen und der vernichtenden Kritik des YouTubers Rezo konnte auch der noch junge Generalsekretär nichts entgegensetzen.
Zu diesem Ergebnis haben als allererstes eigene Fehler geführt.
Sowohl Kramp-Karrenbauer als auch Nahles betonen, an der Koalition festhalten zu wollen. Die Regierung muss jetzt schneller liefern, lautet eine Konsequenz aus dem Debakel der einst starken Volksparteien. Schon am Nachmittag setzten sie sich mit Kanzlerin Merkel zusammen. Da war die SPD schon vorgeprescht und hatte den Entwurf für das Klimaschutzgesetz am Kanzleramt vorbei zur Abstimmung in die Ressorts gegeben. Druck kommt vom linken Parteiflügel. Wir können keine Blockaden durch CDU und CSU mehr dulden, heißt es in einem heute verfassten Papier, das von Juso-Chef Kevin Kühnert, dem Abgeordneten Matthias Miersch und Parteivize Ralf Stegner unterzeichnet wurde.
Schwerpunkte setzen, Anforderungen an die Große Koalition stellen, das sind Dinge, die wir tun müssen und das im Team, sonst wird das nicht funktionieren.
Langfristig setzen viele Genossen auf linke Mehrheiten. Ein rot-rot-grünes Bündnis in Bremen könnte den Weg weisen.
Die GroKo ist jetzt Mikro,
spottet Linken-Vorsitzende Katja Kipping und umgarnt unumwunden SPD und Grüne.
Kurzum, für uns beginnt jetzt der Kampf um neue linke Mehrheiten.
Die Grünen allerdings gefallen sich gerade erst einmal in der Rolle, die Koalition mit ihrem zentralen Thema der Klimapolitik vor sich hertreiben zu können.
Es ist ein Auftrag, vor allem ein unglaublicher Vertrauensvorschuss, mit dem die Menschen unsere Partei ausgestattet haben.
Meint Parteichef Robert Habeck. Und so ganz geheuer ist dem smarten Typ aus dem Norden die Erfolgswelle seiner Grünen allerdings auch nicht.
Klar kann man sich kurz freuen, aber alle wissen, dass wir liefern müssen.
Der Westen grün, der Osten blau, der Vormarsch der AfD in den neuen Ländern treibt dann nicht nur Union und SPD um. Alexander Gauland kann beruhigt auf drei wichtige Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen blicken. Insgesamt aber ist der AfD-Chef mit dem Abschneiden seiner Alternativen nicht zufrieden.
Die Grünen sind für uns der Hauptgegner. Die Grünen sind die Partei, die Deutschland ruinieren. Insofern müssen wir gegen die Grünen kämpfen.
Da Das gilt auch für die Liberalen, gemessen daran, dass Christian Lindner einmal davon gesprochen hat, das Ergebnis der Europawahl verdreifachen zu wollen, redet er sich das magere Abschneiden der FDP regelrecht schön.
Die FDP hat sich als eine stabile Größe in einem sich fundamental verändernden politischen System in Deutschland bestätigt.
Fazit: Personell soll sich erst einmal wenig verändern. Inhaltlich aber suchen die Regierungsparteien Union und SPD nach Profilierung vor dem nächsten Wahltag. Der Koalition stehen unruhige Zeiten bevor. Dass sie bis 2021 hält, ist mit dieser Wahl noch einmal fraglicher geworden.
Aus Berlin, Frank Capellan. Auffällig oft erwähnen CDU und SPD am Tag nach der Wahl ja einen Begriff: Klimaschutz. Gerade in diesem Feld hatten jüngere Wähler den Eindruck, dass sich die Koalition dahin schleppt, als kraftvoll zu handeln. Die zuständige Umweltministerin galt zu Beginn eher als zu leise, zuletzt gerieten ihre Pläne aber einigermaßen unter die Räder. Jetzt startet sie einen neuen Anlauf, wie Barbara Schmidt-Battan berichtet.
Ein Blick zurück. Es ist Mitte Februar, als Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein im Gespräch mit dem Handelsblatt ordentlich Öl ins Feuer gießt. Anlass: der koalitionsinterne Streit um die deutschen Klimaziele. Die Zeitung schreibt anschließend vom leisen Tod des Klimaschutzgesetzes und im Bundesumweltministerium schrillen die Alarmglocken.
Auch der Verkehr muss seinen CO2-Fußabdruck reduzieren. Auch in der Landwirtschaft, in der Industrie wird noch eine ganze Menge passieren müssen. Wir brauchen dieses Gesamtkonzept. Da geht es nicht um einzelne kleine Maßnahmen. Damit werden wir leider nicht weiterkommen.
Kurzerhand schickt Svenja Schulze ihren Gesetzentwurf nur wenige Tage später direkt ins Kanzleramt. Die Bundesumweltministerin möchte damit feste CO2-Obergrenzen festlegen, unter anderem für den Verkehr, die Landwirtschaft und den Gebäudesektor. Doch es geht nicht voran. Deshalb macht die Sozialdemokratin jetzt erneut Nägel mit Köpfen. Ihren Gesetzentwurf hat Schulze nun zur Abstimmung an die anderen Ressorts weitergeleitet. Wie es heißt, gegen den Willen des Kanzleramts. Hintergrund dürfte die herbe Niederlage der SPD am gestrigen Wahlsonntag sein. Generalsekretär Lars Klingbeil am Morgen in der ARD.
Wir müssen Konsequenzen ziehen aus diesem Wahlergebnis. Wie sind wir beim Klimaschutz aufgestellt? Wie kommen wir da zur Entscheidung?
Indem gehandelt wird, meint Parteifreundin Schulze, sie könne nicht länger auf die Befindlichkeiten der Unionsparteien CDU und CSU Rücksicht nehmen. CDU-Wirtschaftsexperte Joachim Pfeiffer giftet zurück, der Klimaschutz sei zu einer Ersatzreligion geworden. Dieser Umgang dürfte das Klima in der Bundesregierung nicht gerade verbessern, zumal kurz vor der zweiten Sitzung des sogenannten Klimakabinetts am kommenden Mittwoch. Doch die Widerstände sind auch andernorts groß. Mehrere Wirtschaftsverbände sträuben sich gegen ein nationales Klimaschutzgesetz.
Das lehnen wir insofern ab, als Deutschland selber nur einen ganz geringen Bruchteil der CO2-Emissionen zu verzeichnen hat. Und wir müssen zu internationalen Abkommen kommen,
sagt Reinhold von Eben-Wolle im Gespräch mit unserem Programm. Der Präsident der Familienunternehmer befürchtet Wettbewerbsnachteile. Auch der Bundesverband der deutschen Industrie warnt vor einer Klimaschutzpolitik zu Lasten der Unternehmen.
Wir geraten immer mehr zwischen die großen Pole USA und China. Das heißt, wir brauchen eine selbstbewusste, starke Europäische Union. Dazu müssen wir alle Länder der Europäischen Union aufrufen,
fordert BDI-Chef Dieter Kempf im ARD-Fernsehen. Unisono plädieren viele der großen Wirtschaftsverbände in Deutschland für eine Ausweitung des europäischen CO2-Zertifikatehandels. Das sei allemal besser als eine rein deutsche CO2-Abgabe.
Ist es ja geradezu widersinnig, das auf nationaler Ebene zu betreiben. Das muss einfach größere Märkte erreichen, das muss den ganzen Binnenmarkt im Grunde erreichen und damit ist das ein klar europäisches Projekt.
Meint Thilo Brotmann, Hauptgeschäftsführer der Maschinen- und Anlagenbauer. Der Bundesverband Deutscher Banken will unterdessen Taten statt Worte sehen, jetzt nach der Europawahl. BDB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig sieht im Klimaschutz eine große Chance für Investitionen.
Da gibt es Schätzungen, die reden von Größenordnung 180 Milliarden oder mehr Investitionsbedarf pro Jahr für nachhaltige Projekte. Und diese enormen Summen müssen natürlich finanziert werden. Da kann und soll die Finanzindustrie in Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen.
Aus Berlin berichtete Barbara Schmidt-Mattern. 23 Uhr und 38 Minuten. Weitere Themen jetzt im Überblick. Der Chef der regierenden Sozialdemokraten in Rumänien galt als mächtigster Politiker. Nun muss er eine 3,5-jährige Haftstrafe antreten. Dazu Sirjan Govidarica.
Liviu Dragnea, Chef der rumänischen Regierungspartei PSD, muss ins Gefängnis.
Wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch war er bereits 2018 zu 3,5 Jahren verurteilt worden. Seine Berufung gegen dieses Urteil wurde heute abgewiesen. Die Strafe ist zwar zur Bewährung ausgesetzt worden, weil Dragner aber bereits wegen Wahlbetrugs ebenfalls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde und die Bewährungsfrist nicht abgelaufen ist, muss er ins Gefängnis. Dragner gilt als mächtigster Politiker des Landes. Wegen seiner Vorstrafe darf er nicht Ministerpräsident werden, zieht aber aus dem Hintergrund die Fäden. Dragner steht wie kein anderer für umgesetzte oder geplante Gesetzesvorhaben der rumänischen Regierung, die Kritikern zufolge Ermittlungen gegen hochrangige Politiker erschweren und die Unabhängigkeit der Justiz aushöhlen. Seine postkommunistische PSD stürzte gestern bei der EU-Wahl auf 26% ab, bei der Parlamentswahl 2016 waren es noch 46%. Bedeutsam war auch ein gleichzeitig angesetztes Referendum, bei dem stimmten die Rumänen dafür, dass umstrittene Gesetze gekippt werden, mit denen die Regierung Amtsmissbrauch und Korruption in vielen Fällen straffrei gestellt hatte.
Informationen von Sirjan Kovidarica. 3 Tage nach der Explosion mit 13 Verletzten in Lyon hat die französische Polizei mehrere Verdächtige festgenommen. Dazu Sabine Wachs.
Noch immer ist das Motiv des mutmaßlichen Täters unklar. Am Morgen konnte die Polizei den Verdächtigen in Gewahrsam nehmen. Seit Freitagabend hatten die Ermittler nach ihm gefahndet. Es handelt sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen 24-jährigen Mann algerischer Herkunft, einen Informatikstudenten, der den Behörden nicht bekannt war. Der Mann soll am Freitagabend eine Tasche mit einem Sprengsatz in einer Fußgängerzone von Lyon platziert haben. Die mit Nägeln und Schrauben gefüllte Bombe explodierte und verletzte 13 Personen leicht. Die Ermittler vermuten, dass die Bombe mit dem Sprengstoff THTP gebaut wurde, einem Sprengstoff, der auch bei den Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris verwendet wurde. Seit dem Mittag durchsuchen die Ermittler die Wohnung des mutmaßlichen Täters. Im Laufe des Tages wurden weitere Menschen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Täters in Polizeigewahrsam genommen. Die Rede ist unter anderem von seinen Eltern und seiner Schwester.
Informationen aus Paris von Sabine Wachs. Mit einem 0:0 im Rückspiel gegen den VfB Stuttgart zu Hause in Köpenick hat der erste FC Union Berlin zum ersten Mal den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga geschafft. Besiegelt ist damit auch der 3. Abstieg des VfB. Jakob Rüger.
Es war 22.28 Uhr, als in den Kneipen von Köpenick der Ausnahmezustand ausbrach. Der Schlusspfiff im Stadion an der Alten Försterei wurde im gesamten Bezirk begleitet von lauten Jubelschreien und Hubkonzerten. Die Menschen lagen sich in den Armen und gerade die älteren Union-Fans vergossen zahlreiche Tränen vor Glück. Es war ein historischer Moment für den Verein und seine treuen Anhänger, der Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. In der nächsten Saison müssen Borussia Dortmund und der FC Bayern München nach Köpenick reisen. Doch diese Erkenntnis ging in den feuchtfröhlichen Feierlichkeiten der Union-Fans erst einmal völlig unter.
Berichtet Jakob Rüger. Zur Entwicklung an den Börsen: der Dow Jones in New York schloss heute um 0,37% im Plus bei 25.585 Punkten. Auch der DAX in Frankfurt am Main konnte um 0,5% zulegen auf 12.071 Punkte. Mehr zur Entwicklung dort jetzt von Jan Platte.
Der italienisch-amerikanische Autobauer Fiat Chrysler plant, mit der französischen Renault zusammenzugehen. So würde der weltweit drittgrößte Autobauer hinter Volkswagen und Toyota entstehen. Für manchen wäre die Fusion auch wichtige Industriepolitik, um eventuell gestärkter gegenüber US-Präsident Donald Trump aufzutreten, wenn es mal wieder um Autozölle gehen sollte. Andere Stimmen sagen, diese geplante Fiat-Chrysler-Renault-Fusion werde einiges durcheinanderwirbeln. Anleger haben Vorschusslorbeeren verteilt. Aktien von Renault und Fiat-Chrysler sind um durchschnittlich 10% nach oben gesprungen. Aktien von BMW, Daimler oder Volkswagen haben durchschnittlich 0,5% zugelegt. Der deutsche Aktienindex DAX hat sich um 0,5% auf 12.071 Punkte verbessert. Börsenhändlern zufolge waren bei der Europawahl die Gewinne der EU-Gegner geringer als befürchtet. Die Gesellschaft für Konsumforschung GfK veröffentlicht am Dienstag den neuesten monatlichen Konsumklimaindex. Nach einem Rückgang hatte sich der Index im April stabilisiert. Das Konsumklima bezieht sich nicht nur auf die Ausgaben im Einzelhandel, sondern umfasst auch Mieten, Reisen und Gesundheit.
Informationen von Jan Plate um 23:43 Uhr. Im Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Zur Verbitterung der Sozialdemokraten am Tag nach der Wahl trägt auch bei, dass sie bei den Landtagswahlen in Bremen, bei den Bürgerschaftswahlen dort zum ersten Mal überhaupt hinter der CDU gelandet sind. Geschlagen, ausgerechnet von einem Quereinsteiger, der erst seit 2018 überhaupt Parteimitglied bei den Konservativen ist. Ob Carsten Meyer-Heder am Ende aber tatsächlich Bürgermeister wird, das wird auch an der Weser von den Grünen abhängen. Die sind der Königsmacher. Dazu Felicitas Böselager.
Es wird kompliziert bei der Suche nach einer neuen Regierung in Bremen. Auch wenn die amtlichen Endergebnisse erst am Mittwoch vorliegen werden, scheint doch klar, die CDU ist mit hauchdünnem Vorsprung die Wahlsiegerin. Deshalb darf ihr Landesvorsitzender Jens Eckhoff am Vormittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von SPD, CDU, Grünen, Linken und FDP auch zuerst reden.
Ungewohntes Gefühl für uns, nach einer Bürgerschaftswahl als Erste hier eine Analyse abzugeben. Das unterstreicht auch noch mal, dass dieses Wahlergebnis für uns tatsächlich ein historisches und ein erfreuliches ist. Wir haben jetzt 20 Anläufe gebraucht, um einmal die Sozialdemokraten hinter uns zu lassen.
Jens Eckhoff nennt drei Gründe für das gute Abschneiden der CDU. Zum einen hätte es am Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder und dessen Kampagne gelegen, zum anderen daran, dass die Bürgerinnen und Bürger der CDU eine größere Kompetenz bei der Bildungs- und Verkehrspolitik zuschreiben. Das geht aus Umfragen von Infratest DIMAP hervor. Und als dritten Punkt nennt er den Zustand der rot-grünen Regierung in den vergangenen Monaten. Die CDU hat FDP und Grüne bereits zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Am Mittwoch sollen erste Beratungen mit den Grünen und am Freitag dann mit der FDP stattfinden. Auch der SPD bietet die CDU Gespräche an. Sascha Aulep, die Landesvorsitzende der Bremer SPD, lehnte das Angebot aber ab. Die SPD hatte schon vor der Wahl eine Koalition mit der CDU oder der FDP ausgeschlossen.
Die Basis für eine gemeinsame Regierungsbeteiligung und dementsprechend eine ausreichend stabile inhaltliche Basis haben wir im Zuge der Programmauseinandersetzung und auch der Zuspitzung im Wahlkampf nicht gesehen.
Sascha Aulep spricht außerdem von einem bitteren Ergebnis für die Bremer Sozialdemokratie und gibt eine erste Analyse für ihr schlechtes Abschneiden.
Gerade vor dem Hintergrund auch des Europawahlergebnisses zeigt sich nochmal, dass neben der Situation, dass wir aus einer langen, harten Haushaltskonsolidierungsphase, und diese Phase ist natürlich nicht spurlos an Bremen und Bremerhaven und den Menschen in unserem Bundesland vorbeigegangen, vor diesem Hintergrund einen Wahlkampf geführt haben, sondern auch vor dem Hintergrund der Gesamtsituation der Sozialdemokratie im Bund und in ganz Europa.
Es bleiben in Bremen nun also nur zwei Bündnisoptionen, Rot-Rot-Grün oder Jamaika. Die Grünen wollen sich nicht festlegen, aber sie sehen das Ergebnis der Wahl als einen Auftrag, sich an der Regierung zu beteiligen, sagt Hermann Kuhn, Landesvorstandssprecher der Bremer Grünen.
Und da stehen für uns zwei Dinge im Vordergrund, die wir beide berücksichtigen müssen. Erstens natürlich der Auftrag der Wählerinnen und Wähler an uns, für unsere Inhalte zu stehen. An erster Stelle Klimaschutz, die Qualität an den Schulen zu verbessern, aber auch eben das so zu machen, dass wir nicht wieder in die Schuldenspirale reingeraten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein klares Signal der Wählerinnen und Wähler für einen Neuanfang, einen Aufbruch.
Die Grünen haben sowohl mit der FDP als auch mit der Linken grundlegende inhaltliche Differenzen, die die jeweiligen Verhandlungen nicht einfach machen dürften. Allerdings gibt es keinen großen Zeitdruck bei der Regierungsbildung. Die Legislaturperiode des Landesparlamentes endet am 7. Juni und die neue Bürgerschaft muss innerhalb eines Monats nach Ablauf der Wahlperiode zusammentreten.
Aus Bremen, Felicitas Böselager. 5 Jahre ist es her, dass eine Gruppe von Islamisten nachts in Warnwesten durch Wuppertal patrouillierte, um vor allem junge Muslime davon abzuhalten, Kneipen, Spielhallen oder Bordelle zu betreten, wie sie sagten. Letztes Jahr hat der Bundesgerichtshof einen Freispruch für die 7 Männer aufgehoben. In einem zweiten Verfahren wurden sie jetzt zu Geldstrafen verurteilt. Dazu Anke Spieß.
Kleine Aktion mit großer Wirkung, denn bundesweit hatte der Fall für Aufsehen gesorgt. Eine Gruppe von Männern zieht sich orangefarbene Warnwesten mit der Aufschrift Scharia Police an und zieht durch die Wuppertaler Innenstadt. Damit verstießen sie laut damaliger Anklage gegen das Uniformierungsverbot. 2016 urteilte das Landgericht auf Freispruch. Der Bundesgerichtshof jedoch kassierte dieses Urteil und verwies den Fall zurück nach Wuppertal, um zu klären, ob eine bedrohliche Wirkung von der Gruppe ausgegangen sein könnte. Und genau davon ging das Gericht aus, sagt Gerichtssprecher Arnim Polat.
Der mutmaßliche Initiator der Scharia-Polizei hatte in einem später veröffentlichten und gefertigten Video auf die Verhaltensweise der echten Scharia-Polizei Bezug genommen. Die Kammer hat angenommen, dass es allen Angeklagten bewusst gewesen ist, dass es eine solche Anlehnung an die echte Scharia-Polizei gibt und dass deswegen, ähnlich wie bei der echten Scharia-Polizei, von der hiesigen Wuppertaler Scharia-Polizei eine einschüchternde Wirkung ausgehen könnte.
Also gerade weil die Männer wussten, welche Rolle die Scharia-Polizei im Nahen Osten und in Saudi-Arabien spielt, hätten sie zumindest die bedrohliche Wirkung in Kauf genommen, so das Gericht. Wenn eine uniformierte Gruppe um einen Passanten herumsteht, dann ist ein freier Meinungsaustausch nicht gegeben, sagte der Richter heute wörtlich. Die jetzt verhängten Geldstrafen zwischen 300 und 1.800 Euro bewegen sich im Bereich von Bagatelldelikten, wie zum Beispiel bei Schwarzfahrten. Als strafmildernd werteten die Richter unter anderem, dass es nicht die Idee der jetzt Verurteilten war. Sven Lau, der ehemalige und verurteilte Salafistenprediger, hatte zugegeben, dass er die Idee hatte und selbst die Warnwesten an die anderen verteilt hatte. Die Verteidiger hatten Freisprüche gefordert und sind mit dem Urteil nicht einverstanden, sagt Rechtsanwalt Harald Benninghofen.
Nach unserer Auffassung haben wir keinerlei konkrete Feststellungen über eine konkrete potenzielle Gefährdungssituation der Meinungsfreiheit, dass andere unterdrückt werden sollen, dass anderen gegenüber aggressiv aufgetreten werden soll. Dies alles hat die Kammer nicht festgestellt, weil der sogenannte Rundlauf so etwas auch nicht geboten hat.
Alle Verteidiger werden nun vermutlich Revision einlegen. Dann geht der Fall wieder zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe. Und die kleine Aktion in Wuppertal hat weiterhin eine große Wirkung.
Berichtet Anke Spieß. Er könne Juden nicht empfehlen, jederzeit und überall in Deutschland die Kippa zu tragen. So hat es der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus in einem Zeitungsinterview formuliert, um aufzurütteln, wie Felix Klein selber sagt. Die einen loben ihn jetzt, weil er Missstände offenlege, andere halten die Einlassungen für eine Kapitulationserklärung. Dazu Sebastian Engelbrecht.
Am schärfsten reagierte der Publizist Michel Friedmann auf Kleins Äußerungen.
Der Hinweis macht zweierlei klar. Erstens, der Offenbarungseid einer Gesellschaft, die sagt, Juden tut uns leid, aber bei uns besser zeigt euch nicht. Das Zweite, das Versäumnis von Jahrzehnten aller Beteiligten, dass es zu diesem Zustand erst gar nicht kommt.
Auch Bundesinnenminister Seehofer hatte Klein widersprochen. Seehofer betonte, der Staat habe zu gewährleisten, dass die freie Religionsausübung ohne Einschränkungen möglich sei. Heute formulierte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung seine Empfehlung an Juden deutlich zurückhaltender. Klein sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk:
Ich stehe zu der Analyse und der Beschreibung. Ja, es ist so, dass leider man nicht überall und jederzeit in Deutschland Kippa tragen sollte, weil das gefährlich sein kann. Aber ich muss auch aufgrund der zu Recht geäußerten Kritik, das ist natürlich nur die erste Hälfte, muss ich jetzt auch noch hinzufügen, natürlich müssen wir und tue ich alles dafür, dass die jüdische Gemeinschaft geschützt wird und an ihrer ungestörten Ausübung der Religionsfreiheit nicht gehindert wird.
Felix Klein hob hervor, nicht das Verhalten der Juden müsse jetzt im Fokus stehen, sondern das Verhalten der Antisemiten.
Der Staat versucht natürlich alles, was er kann, um die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, auch die Religionsfreiheit ungehindert ausüben zu können. Und da ist aber manchmal wachsames Verhalten angeraten. Allerdings müssen wir bei allen unseren Maßnahmen natürlich abzielen auf die Bekämpfung des Antisemitismus und der Antisemiten und nicht beim Verhalten der Gruppe, um die es geht. Also insofern nehme ich die teilweise berechtigt geäußerte Kritik an.
Dabei hatte Felix Kleins ursprüngliche Empfehlung, Juden sollten die Kippa nicht überall und jederzeit in Deutschland tragen, auch Zustimmung gefunden. Der Historiker Michael Wolfson lobte die schonungslose Analyse des Antisemitismusbeauftragten. Der Staat sei nicht in der Lage, die Sicherheit der Bürger überall und jederzeit zu garantieren.
Jetzt kommt ein Politiker, der Antisemitismusbeauftragte, und sagt klipp und klar und wirklich zum ersten Mal in aller Ehrlichkeit, und dafür bin ich dankbar, wir können es nicht. Das ist die Diagnose und jetzt überlegen wir die Therapie. Und das halte ich für einen Quantensprung.
Applaus bekam Klein auch von der deutsch-jüdischen Werteinitiative, die eine freiheitliche Gesellschaftskultur stärken will. Ihr Vorsitzender Elio Adler sagte:
Herr Klein wollte mit dieser Äußerung auf
enger werdende Freiräume für Juden in Deutschland in der Öffentlichkeit hinweisen. Ich habe das Ganze verstanden als eine alarmierende Äußerung, die nicht eine entspannte Beschreibung einer Situation ist, sondern die aufrütteln sollte. Fakt ist, es ist für uns Juden zunehmend schwieriger geworden, wenn wir als solche zu erkennen sind, uns frei zu bewegen. Die Gefahr, attackiert zu werden, sei es durch Beschimpfungen oder womöglich körperliche Angriffe, ist höher geworden, als sie vor einiger Zeit noch war.
Elio Adler betont die Absicht, die hinter Felix Kleins Satz stehe. Der Antisemitismusbeauftragte wolle keineswegs hinnehmen, dass das Tragen der Kippa heute an manchen Orten ein Risiko sei.
Sebastian Engelbrecht berichtete aus Berlin und im Studio ist jetzt Tobias Zien mit der Presseschau.
Die Sieger und Verlierer der Europawahl stehen im Mittelpunkt der Zeitungskommentare. Die Nürnberger Nachrichten notieren: Europa ist nicht einfacher, sondern anstrengender geworden. Mehrheiten sind nicht länger von den beiden großen Parteienfamilien zu erreichen. Ein Konsens muss ausgehandelt und von breiteren Schultern getragen werden. Die Zeit der Blöcke ist vorbei. Den Reutlinger Generalanzeiger beschäftigt das gute Ergebnis für die Grünen. Die Grünen sind eben doch keine Eingenerationenpartei. Die großen Zuwachsraten, vor allem bei jüngeren Wählern, beweisen, wie sehr ihre Kernanliegen an Bedeutung gewonnen haben. Die Wähler haben den Grünen abgenommen, dass sie sich für Klimaschutz und den Fortbestand eines liberalen Europas einsetzen. Aus der Atomkraft-Nein-Danke-Partei ist die Klimaschutz aber Schnellpartei geworden. Der Mannheimer Morgen blickt auf das Abschneiden der Regierungsparteien. Nach der Europawahl wissen Union und SPD: Bricht die Koalition, dann werden sie bei Neuwahlen nicht die Gewinner sein, sondern die noch größeren Verlierer. Insofern müssten die Koalitionsparteien eigentlich ein Interesse daran haben, das Bündnis fortzuführen. Wenn zwei so angeschlagen sind, dann sollten sie den Kampf gegeneinander besser einstellen und sich den Problemen des Landes widmen. Die Leipziger Volkszeitung thematisiert die AfD. Europa und Kommunalwahl sprechen eine deutliche Sprache. Die AfD hat sich an der Basis in Sachsen festgesetzt. Das ist durchaus als Gradmesser für die Landtagswahl im Herbst zu betrachten und lässt nur einen Schluss zu. Den etablierten Parteien bleiben nur noch 3 Monate Zeit, um das Blatt zu wenden. In Österreich war ein Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Kurz erfolgreich. Die Neue Osnabrücker Zeitung meint dazu: Ausgerechnet einen Tag, nachdem die ÖVP von Österreichs Bundeskanzler Kurz bei den Europawahlen einen Vertrauensvorschuss der Wähler bekommen hat, entzieht das Parlament der Regierung das Vertrauen. Damit erhält Kurz die Quittung für ein Experiment, an das sich so manch einer gar nicht getraut hätte. Die Rechtsnationalisten der FPÖ in die Regierung einzubinden, war von Anfang an mit erheblichem Risiko verbunden. Und zum Schluss führt die Frankfurter Allgemeine Zeitung aus: Österreich steht eine Phase ohne politisch geführte Regierung bevor. Das Land wird es überstehen, da hat der Bundespräsident bestimmt recht. Aber Gestaltungskraft kann ein Expertenkabinett nicht aufbringen. Nicht im Inneren, wo manche vielversprechende Reform versandet, und auch nicht nach außen.
Tobias Zien mit der Presseschau, vielen Dank dafür. Am Ende dieser Sendung, ich empfehle Ihnen noch die Radionacht hier im Deutschlandfunk. Die beginnt wie gewohnt mit der Sendung Fazit der Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Jasper Barenberg. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.